Das ist die Passage. Mit dem Tod der österreichischen Schriftstellerin Friederike Mayröcker ist dieses Jahr eine der bedeutendsten literarischen Stimmen der Gegenwart verstummt. Bei Friederike Mayröcker konnte jeder Eindruck sofort Eingang finden in den entstehenden Text. Ihren völlig eigenen Stil lässt sich vielleicht am besten im Bild der Alchemie begreifen. Erinnerungen aus der Kindheit finden sich in surreale Metaphern übersetzt. Wahrnehmungssplitter aus ihrer nächsten Umgebung und Meditationen über die Sehnsüchte und Nöte der menschlichen Existenz verschmelzen mit Einsprengseln aller Art. Verschmelzen mit sprachlichen Zufallsfunden und Zitaten aus Briefen und Lektüren zu einer unverwechselbaren Legierung. Gestorben ist Friederike Mayröcker am 4. Juni dieses Jahres. Als Hommage an die große Literatin und Lyrikerin bringen wir Ihnen jetzt ein klingendes Porträt aus dem Jahr 2013 zu Gehör.
Nun eigentlich deklamieren die Büsche, er liebkoste meinen Garten. Ach, das Mysterium einer angebissenen Birne, einer offenen Tür, einer welken Blume, eines vergissmeinnichtblauen Augenpaars, Edith S. Das Zifferblatt deiner Erkenntnis, nämlich die Terminologie des Kontrollierens, das Fieber, das Sperma, der Blutdruck, die Treue, was mich in die Arme meiner verstorbenen Mutter trieb.
Die Szene ist immer die gleiche. Die Seele am Schreibtisch, am Sommerort, in der Nacht. Hier bei Nacht, auf dieser nicht enden wollenden Reise.
Ja, hier ist Friederike oder Fritzi, lieber Norbert. Ich habe mit deinem Kalender aufgeschrieben, 22. März. Und da machen wir diese Aufnahme im ORF. Und da steht aber 16:45 Taxi. Das würde heißen, würdest du mich dann mit dem Taxi abholen, dann müsstest du halt bei meinem Haus, 14. 16, bei meinem Namen drücken und ich komme dann herunter. Ich mache dir aber das Haus da auf, weil wenn schlechtes Wetter ist, dann kannst du warten, bis ich herunterkomme. Und die nächste Frage ist dann, die Gedichte oder die Texte oder wie immer, haben wir das besprochen? Hast du die Texte? Weil ich weiß nicht, was ich da zusammenstellen soll. Heute ist Freitag, der 22. Februar.
Meinen Schatten wirft ein Fliederbaum. Die Dichterin Friederike Mayröcker. Von Norbert Hummelt.
Die Szene ist immer die gleiche. Es ist früher Morgen, vielleicht 5 Uhr, im 5. Wiener Bezirk Margareten. In einem der oberen Stockwerke eines 1906 erbauten Hauses in der Zentergasse brennt bereits Licht. Friederike Mayröcker hat ihre tägliche Schreibarbeit aufgenommen. Es ist wie in der jahrzehntelangen Praxis der 1924 nirgendwo anders als in Wien, als Tochter eines Lehrers und einer Modistin geborenen Dichterin, seit langem ritualisiert, ein nahezu übergangsloses Gleiten aus dem Schlaf in den Vorgang des Schreibens.
Mit einem wollenen Schal halte ich mir das liebe Ohr zu, welches schmerzte. Befangen, gefangen, noch in der Wohlfahrt des Schlafes war ich nicht imstande, dem Verlangen nachzugeben, ein Glas Wasser zu trinken, sobald ich erwacht war. Noch im Zustand des Schlafes befangen, war ich nicht imstande, sobald ich erwacht war, dem Bedürfnis nachzugeben, ein Glas Wasser zu trinken. Es wäre eine Kühnheit gewesen, ein Rosenbusch. Man will manchmal Zeit Lebens, dass ein schöner Tag sich wiederhole. Also möchte man, dass ein schöner Tag wiederkomme. der Wolkenkratzer der kleinen Pappschachtel auf dem Nachtkästchen am Morgen. Eben aus den Träumen erwacht, der Wolkenkratzer der kleinen Pappschachtel auf dem Nachtkästchen. Novalgien.
In den Gedichten wie in den Prosawerken Friederike Mayröckers sind die Wege, die vom Leben ins Schreiben führen, kurz. Jeder Eindruck kann sofort Eingang finden in den entstehenden Text. Mit einer staunenmachenden Hingabe widmet sich die Schriftstellerin seit vielen Jahren ihrem poetischen Werk. Ihren völlig eigenen Stil kann man am ehesten im Bild der Alchemie begreifen. Erinnerungen aus der Kindheit finden sich in surreale Metaphern übersetzt. Wahrnehmungssplitter ihrer nächsten Umgebung und Meditationen über die Sehnsüchte und Nöte der menschlichen Existenz verschmelzen mit Einsprengseln aller Art, sprachlichen Zufallsfunden und Zitaten aus Briefen und Lektüren zu einer unverwechselbaren Legierung. Benachbarte Metalle, nannte der Lyriker Thomas Kling die Ergebnisse dieser Verfahrensweise, für die er Parallelen in der bildenden Kunst entdeckte.
Marcel Duchamp sprach einmal von benachbarten Metallen, als ihm nicht mehr einfiel, welche Werkstoffe er zu einer bestimmten Arbeit verwandt hatte. Auch bei den vielen 100 Mayröcker-Gedichten ist es das Ähnliche, das Unterschiedene, ist das Scheidbare verschmolzen. Ihr Gedicht ist aus benachbarten Metallen gemacht.
Ja, es ist mit großer Emotion geschrieben. Zeit, Lebens, Faltenwurf meiner Existenz. War ich eitel in meinem Traum, begann ich zu lesen im Studienheft der Geheimnisse, malte schwarze Mauer und rief: Das ist der Tod von Eje. Dornenkrone mit schwarzem Filzstift, gezittert auf Daunendecke, etc.
Zu den Geheimnissen ihrer Kunst gehören sogenannte Verbalträume.
Es geht so, dass ich also etwas träume, einen Satz oder auch nur Worte, und dass ich dann, während ich das träume oder kurz nachdem ich es geträumt habe, aufwache. Ich schreibe dann den Satz, die Worte auf. Und am Morgen bin ich dann immer sehr erstaunt, was da in der Nacht aufgeschrieben wurde von mir.
Vor jeder anderen Verrichtung nimmt Friederike Mayröcker nach dem Erwachen das Schreiben auf und arbeitet, solange die Kraft reicht.
Wenn ich dann eben hohen Blutdruck habe, dann mache ich Pause und schiebe das Frühstück ein und dann mache ich weiter. Das heißt, ich fange ziemlich früh an, und arbeite dann bis Mittag ungefähr. Und dann gibt es eigentlich nichts mehr für mich. Dann habe ich den Tag ausgefüllt, gefühlsmäßig ausgefüllt. Und dann habe ich das Bedürfnis, nur zu entspannen. Dann gehe ich ein bisschen fort oder ich besorge irgendwas. Oder ich fange dann an zu lesen. Also ich habe jeden Tag, lese ich meine Lieblingsdichter, Jacques Derrida und Ponsch, vor allem Ponsch auch. Und ich präpariere mich sozusagen schon für den nächsten Morgen, dass ich wieder was schreiben kann.
Ich verbrachte die meiste Zeit mit dem Lesen meiner Lieblingsdichter. Die Wahrheit ist, ich ging nie ohne Schreibpapier und Stift an die Lektüre. Auch bin ich nie imstande gewesen, mich in eine Lektüre einzulassen, ohne pausenlos zu exzerpieren. Es ist wie eine Krankheit.
Naja, das leere Blatt gibt es eigentlich bei mir überhaupt nicht, weil ich bin umringt von Exzerpten und von vielen Dingen, die ich so während des Tages auch aufschreibe und so. Ich mache jetzt auch so, dass ich anfange zum Beispiel, wenn ich in der Früh anfange, und dann oft nur eine halbe Seite schreibe. Das heißt, und dann höre ich auf für den Vormittag. Und dann habe ich am nächsten Morgen habe ich diese halbe Seite. Und das ist so schön, weil dann weiß ich, jetzt kann ich da weitermachen. Ich habe natürlich auch früh morgen, wo ich eine ganze oder mehr Seiten schreibe. Aber es ist sehr verlockend, wenn man schon ein paar Zeilen dort stehen hat.
Es sind immer dieselben Bücher, aus denen sich Friederike Mayröcker Anregungen für ihr Schreiben holt. So findet der Leser immer wieder den Hinweis auf den Philosophen Jacques Derrida und insbesondere auf sein Buch »Die Postkarte«.
Die Postkarte habe ich vor 20 Jahren zum ersten Mal gelesen und dann immer wieder gelesen. Und dann habe ich das Buch, ist es verschwunden bei mir in der Wohnung. Dann habe ich es noch einmal gekauft bei meinem Lieblingsbuchhändler, Dr. Posch in der Lerchenfeldergasse. Und er hat dann schon gesagt, wenn du es wieder brauchst, dann habe ich noch eines. Ich habe es dann wieder gebraucht. Ich habe noch einmal, also ein drittes Mal habe ich die Postkarte dann zu Hause. Hätte ich sie zu Hause, wenn ich sie nicht verkramt hätte. Und das wichtigste Buch ist aber, außer der Postkarte von Jacques Derrida, ist auch von Jacques Derrida, und zwar Glas. Das heißt Totenglocke.
Der Gesang, der zur Tube emporsteigt, dringt aus der Kehle. Alles, was schön ist, provoziert und lässt in unserer Kehle entdecken den Gesang. Alles, was uns singen macht oder schluchzen, sei es eine Grableuchte oder der Verrat, steht in einer Beziehung zur Schönheit. Und jede Schönheit provoziert eine Bewegung am Grund der Kehle.
Ja, das sind die herrlichsten Sachen von Derrida. Poetisch, ganz poetisch, also reine Poesie. Das musst du unbedingt einmal lesen. Als nämlich die Agave, der Hof voll Rosen, o, sink hernieder, Nacht der Liebe. Es ist das Etamin, so Jacques Derrida. Die Mutter schneiderte mir zarte Etaminkleidchen für die heißen Sommertage in D. Am Nacken zu schließen mit kleiner Perle, Eitelkleid. Der Flug oder Diebstahl der Schwalben, so Jacques Derrida. Als ich ihr vor die Füße spuckte, fiebte, fieberte, alsbald ringelten auf dem Betttuch meine immerfort regnenden Haare.
Erzählungen ohne Zusammenhang, jedoch mit Assoziationen wie Träume. Gedichte bloß wohlklingend und voll schöner Worte, ohne allen Sinn und Zusammenhang, höchstens einzelne Strophen verständlich. Sie müssen wie lauter Bruchstücke aus den verschiedenartigsten Dingen sein. Höchstens kann wahre Poesie einen allegorischen Sinn im Großen haben und eine indirekte Wirkung wie Musik etc. tun.
Schrieb lange vor Derrida der frühromantische Dichter Novalis, als habe er sich die Sprachkunst Mayröckers bereits um 1800 träumen lassen. Der romantischen Idee vom Vermischen und Verschmelzen der Gattungen scheint auch die Vielzahl der Formen in ihrem Werk zu entsprechen, die zwischen kurzen lyrischen Notaten und den weit ausgreifenden rhythmischen Endlosschleifen ihrer Prosa immer wieder einen neuen Typus erfindet. Zuletzt Etüde, frei komponierte längere Gedichte, in denen Augenblicke des gelebten Lebens aufblitzen wie Goldklumpen, die am Grund eines Baches schimmern, die Wellen gleiten drüber hinweg.
»Wenn du nur glücklich bist«, sage ich zu ihm, und so weiter. »Womöglich kann ich nur über Zeichnen und Malen meinen Gedanken Ausdruck verleihen.« Hockte dann vor Scarlattis Katzenfuge als die Agaven, spüre ich tatsächlich jene sandige Anhöhe, Epikurs Wange, Blumenranken, Raketen, nämlich kleine Anhöhe erklimmend, spüre ich noch heute den Staub unter meinen Füßen und Dohlengeschrei, tappend, ein wenig oder mit Mutter am Arm, während das Jaulen der jungen Hunde, Puchberg am Fuße des Schneebergs, damals Anhöhe, welche ich erklimme, deklamiere, die Büsche etwa, die winzigen Schlangen, Schlangenköpfe, welche...
Sucht man in der deutschen Literatur ein Vorbild für den Mayröcker Stil, so wird man am ehesten in den Romanen Jean-Pauls fündig.
Also für mich ist nur ein Buch interessant und wichtig, wenn man daraus exzerpieren kann. Ich habe immer exzerpiert und habe das immer dann auch verwendet fürs Schreiben.
Die Szene ist immer die gleiche. Im Flur die Mülltonnen, gegenüber das Flachdach des Supermarkts, darüber die Schwalben. Wann genau sie in die Zentergasse eingezogen ist, entzieht sich ihre Erinnerung.
Ungefähr in den 50er Jahren.
In den Straßen des ehemaligen Arbeiterbezirks gibt es nur wenige Grünflächen. Aber Friederike Mayröcker findet dort, was sie braucht.
Ich würde vielleicht brauchen ein Zimmer mehr. Oberhalb des Parks, das ist ein kleiner Park, ganz kleiner Park. Man nennt es in Wien Beselpark. Und oberhalb, das heißt, der fängt direkt dort an beim Beselpark, sind die Linden. Und die sind natürlich wunderbar. Wenn sie dann blühen, dann ist es so ein Duft, der kommt direkt von oben. Spürt man es wie ein Regen oder ein Tau, kommt es so runter, der Duft der Linden. Das ist schon sehr schön. Das gehe ich schon manchmal einfach, um diesen Duft zu atmen. Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus, zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
Ja, lieber Norbert, hier ist Friederike Mayröcker. Ich habe jetzt schon einige Sachen ausgewählt. Und ich werde dir das schicken. Ich wollte nur wissen, darum rufe ich an, wie dringend es ist. Ich habe so viele andere Termine jetzt und bin noch immer nicht so ganz auf der Höhe. Ich hoffe, dass ich das zum Wochenende oder längstens Anfang der nächsten Woche dir schicken kann. Dann alles Gute.
Ich habe mit unzähligen Menschen Berührungen ausgetauscht, habe die Orte und Jahreszeiten gewechselt. Aber tatsächlich habe ich mich von meinem Schreibplatz nicht wegbegeben. Von meiner Schreibarbeit. Naturgemäß, hier ist mein Platz und zu Hause. Aber vielleicht spielt sich alles nur in meinem Kopf ab. Vielleicht ist es so, dass wir nur noch in der Vorstellung leben, dieses und jenes zu tun. Vielleicht vollziehen wir alles nur noch im Kopf, sage ich. Wir leben womöglich nur noch dank unserer Vorstellungskraft, die wir jahrzehntelang gepflegt und betätigt haben. Das sind jedoch alles nur Vermutungen.
Ich mag die Sonne nicht mehr. Früher habe ich sie, als junger Mensch habe ich sie sehr gern gehabt. Und jetzt fühle ich mich viel besser, wenn ich also sehe, es ist trüb, dann weiß ich, dass das Arbeiten auch besser geht. Es ist mir wirklich lieber, wenn es trüb ist. Aber ich habe den Sommer sehr gern, aber auch lieber, wenn zum Beispiel kein strahlender Tag ist. Habe ich schon lieber, es ist kein strahlender Tag.
In den Werken vieler Dichter gibt es eine Art Bildspeicher, gefüllt mit frühen Eindrücken, oftmals aus der Natur. Der Bildspeicher Friederike Mayröckers ist ein Dorf in Niederösterreich.
Dieser Speicher, der ist zum Teil gefüllt mit Erinnerungen an die frühen Sommermonate, die ich in Deinzendorf erlebt habe, aber nur eben die Sommer bis zum 11. Lebensjahr. Meine Eltern haben da ein Haus gehabt mit einem Innenhof, so einen Lehmvierkanter, das ist so das Übliche im Weinviertel. Und da war eben dieses wunderbare Haus und da war noch ein großer Garten daneben. Und das war eine Idylle für mich als Kind. Und da, von daher kommen alle meine Natureindrücke. Also leider im 11. Lebensjahr habe ich den letzten Sommer dort verbracht, weil das Haus musste dann verkauft werden.
Ich saß dann da und starrte aufs Wasser. Ich saß dann da und verfolgte mit meinen Augen den Flug der Schwalben. So niedrig. Sie streiften beinahe die Dorfstraße. Ich saß dann da und die Mittagssonne brannte auf die Steinstufen am Ziehbrunnen. Ich saß dann da und im großen Garten an der Längsseite des Hauses glühten die Feuerlilien und Zitronenfalter gaukelten darüber hin. Das birkenweiße Lusthäuschen glänzte zwischen Büschen und Beeten und Zwergbirnbäumen.
Beim 11. Lebensjahr war ich noch nicht so weit, dass ich geschrieben habe. Aber mit 15 habe ich angefangen. Aber ich habe damals so viele Eindrücke gehabt. Ich kann mich erinnern, ich bin von meiner Mutter her ein bisschen melancholisch und habe das damals schon als Kind gespürt. Ich bin da an dem Ziehbrunnen gesessen. Das Ziehbrunnen war gegenüber von dem Haustor, vom Haus. Und da bin ich einfach gesessen und habe so, es war so ein Sinnen irgendwie, ein Nachsinnen. Und ich weiß nicht, woran ich da gedacht habe, aber es war irgendwie eine Melancholie da. Und ich weiß jetzt, was die Melancholie von damals bedeutet hat. Es war eigentlich ein Vorstadium dessen, was ich jetzt bei jedem Text, den ich mache, erlebe. Ich kann nur arbeiten, wenn ich melancholisch gestimmt bin. Manchmal bei irgendwelchen zufälligen Bewegungen streift meine Hand, deinen Handrücken oder mein Körper, der in Kleidern steckt, lehnt, fast ohne es zu wissen, einen Augenblick gegen deinen Körper in Kleidern. Diese kleinsten, beinahe pflanzlichen Bewegungen, dein abgewinkelter Blick und dein Auge absichtlich ins Leere wandernd, deine im Ansatz noch unterbrochene Frage, wohin fährst du im Sommer? Was liest du gerade? Gehen mir mitten durchs Herz und durch die Kehle hindurch wie ein süßes Messer und ich trockne aus wie ein Brunnen in einem heißen Sommer.
Ich wanderte dann umher mit meinem dürren Weidenzweig. Ich wanderte dann umher, ein Stück die Dorfstraße aufwärts bis zum Wegkreuz und wieder zurück. Ich wanderte dann umher, da stand mein Vater an der Böschung zum Bach und schnitzte für mich eine Weidenpfeife.
Anbetung der frühen Kindheit in D. Anbetung der Kindheit. Das Spiegelbild in der Regentonne. Die Erdbeerbeete im Garten, die Malven im Haar, weißt du, der Flocks, der im Wind. Das Wimmern, immer das Wimmern, irgendwo in meinem Herzen. Ich weinte viel, saß am Ziehbrunnen vor dem Haus. Da war das Wimmern in mir, die Lüster der Sterne, geliebter Fliederbaum. Geliebter Baum, den ich küsste. Die Weidenrute zog ich nach, die Dorfstraße hinauf, bis dorthin, wo die niedrigen Häuser aufhörten. Dann das Wegkreuz, die Äcker, gnadenvoll, der Sonnenuntergang, dort oben am Ende der Straße. Ich weinte, sprang in den Abfallkanal, die Scherben zerschnitten den Fuß. Wie standen still diese Sommer damals, als sei es ein einziger Sommer gewesen. Die Hollerstauden, der Bach, die Brücke mit der Statue des heiligen Nepomuk, der himmlische Lokus, die Veilchenwiese. Wir sind in den Weinbergen, der Hund frisst Gras, weißt du, da kommt ein Regen, die Donnerblümchen. Beinahe 80 Jahre später, weißt du, die Titel locken, aber die ungeheuren Bücher ungelesen auf dem Fußboden neben dem Bett. Ich fliege dahin, es ist Dämmerzeit. Blaue Stunde, sagt Erika Tunner. Die glühenden Tannen am Horizont, weißt du, die Reduktion des Körpers. Solch Gräslein auf meinem Grab.
Das Wimmern, aber auch das erlösende, befreiende Weinen gehört zu den immer wiederkehrenden Motiven im Werk Friederike Mayröckers.
Ich habe immer geweint, ich habe manchmal so Bronchialkatarre gehabt. Und da habe ich dann geweint, weil ich mir gedacht habe, besonders meine Mutter macht sich Sorgen. Das Weinen begleitet die Melancholie, die ich habe von meiner Mutter. Und die erleichtert mir oder fördert, sagen wir so, das Weinen und die Melancholie fördert das Schreiben.
Liebe Norbert, hier ist Friederike. Es ist Sonntag, 10:30 vorbei am Vormittag. Und ich wollte dir eigentlich durchgeben, die Kreuzungen, also die Gedichte, die ich jetzt ausgewählt habe, und dich bitten, ob du mir von den neuen Gedichten, ich glaube, du hast sie mir sogar beigelegt, aber ich finde sie nicht mehr, einfach das Datum sagst. Das eine neue Gedicht fängt an mit Weil wir entzückt sind zu zweit. Und das zweite Gedicht fängt an mit Nun eigentlich deklamieren die Büsche. Aber ich brauche dazu die zwei Daten, sonst finde ich sie nicht. Du weißt, ich habe einige Schwierigkeiten mit der Ordnung oder Unordnung. Ich werde versuchen, dich vielleicht entweder am späten Nachmittag oder am Abend noch einmal anzurufen. Dann alles Gute, Telefon.
Weil wir entzückt sind, zu zweit den Mond heruntergefetzt, auch Süßbuschblättchen im Türkenschanz, verbringe die Abende eher verwüstet. Es solle doch alles sehr expressiv sein, was ich schreiben wolle, etc. Die kleinen Holzschuhe, solch Blütenmeere, Dufy, von der glitzernden Spitze des Berges, rief jemand meinen Namen. Begleitet mich eine Lupinenallee.
Friederike Mayröcker, die den Krieg, wie sie selbst einmal schrieb, wie hinter einem Schleier verlebt hat, ergreift den Beruf ihres Vaters. Sie wird Lehrerin und unterrichtet Englisch. Sie heiratet einen Kollegen und ist Ende 20, als sie 1954 den fast gleichaltrigen Autor Ernst Jandl kennenlernt. Auch er arbeitet als Englischlehrer. Für beide ist es die entscheidende Begegnung. Sie trennen sich von ihren Ehepartnern und ziehen als Paar in den Kampf um literarische Anerkennung, die im konservativen Österreich nach dem Krieg schwer zu erringen ist. Sie haben Kontakte zur Wiener Gruppe um H.C. Artmann und Gerhard Rühm, gehören aber nicht dazu. Mayröckers früher Prosaband Larifari, ein konfuses Buch, geht ebenso unter wie Ernst Jandls Debüt Andere Augen. Jandl befreit sich 1957 mit radikalen Sprechgedichten.
Stzenkrum, stzenkrum, tss, grrt, grrt, grrt,
Seine Bühnenauftritte machen Jandl bekannt. Seine robuste und expressive Lautdichtung ist dem so komplexen wie versponnenen Ansatz Mayröckers deutlich entgegengesetzt. Aber auch sie lässt sich von Konzepten experimenteller Lyrik anregen, wie sie von Max Bense und Helmut Heißenbüttel vertreten werden. In den Texten ihres Bandes »Tod durch Musen«, der 1966 im Rowohlt Verlag erscheint, finden sich überbordende, frei assoziierte Sprachgebilde, die von der Subjektivität der schreibenden Person nichts ahnen lassen. Sie erprobt darin jedoch eine Technik, die für ihr Schreiben bestimmend bleibt, die Montage.
Es ist gut gegangen, weil wir nicht zusammen gewohnt haben. Das war eigentlich die Voraussetzung für das Arbeiten. Das wurde im Anfang ausgesprochen von uns beiden, dass wir nicht zusammen wohnen. Aber dann hat es eine Zeit gegeben, wo Ernst Jandl doch das Gefühl gehabt hat, es wäre schön, wenn wir zusammen wohnen würden. Aber da hätte es wahrscheinlich einer Riesenwohnung bedurft. Und das war unmöglich. Also wir haben als Lehrer ja fast nichts verdient. Also er noch ein bisschen mehr, weil er im Gymnasium war. Aber ich habe als Hauptschullehrerin ja ganz wenig verdient.
Um vom ungeliebten Brotberuf loszukommen und Zeit zum Schreiben zu gewinnen, versucht es Friederike Mayröcker mit einer Auszeit.
Ich war 2 Jahre in Berlin und da habe ich nicht ein Wort geschrieben. Es war so, dass ich ganz allein sein muss, um arbeiten zu können. Und ich war mit Ernst Jandl, was sehr schön war, in Berlin. Da haben wir eine große Wohnung gehabt. Das war ein DAAD-Stipendium. Und ich habe auch dort einen kleinen Hund gehabt. Ich bin ein Hundenarr. Und mit dem bin ich immer spazieren gegangen. Hat nicht mir gehört, der Hund. Das war ein kleiner Dackel, ein Rauhaardackel. Mit dem bin ich spazieren gegangen und das hat mich abgehalten, auch abgehalten davon, irgendetwas zu arbeiten.
Mitte der 70er Jahre, sie sind etwa 50, scheiden beide Autoren vorzeitig aus dem Lehramt aus. Ernst Jandl fällt die Umstellung schwer. Für Friederike Mayröcker ist es eine Erlösung.
Ich bin eine schlechte Pädagogin gewesen und habe das eigentlich nicht gern gemacht. Und dann, wie diese Last von mir gefallen ist, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt beginnt mein eigentliches Schreibleben. Und das war auch so. Ich habe damals geschrieben wie eine Verrückte und habe nur den ganzen Tag nur geschrieben. Und ich musste alles sozusagen nachholen, was ich ja während dieser 24 Jahre nicht schreiben konnte.
Sie widmet sich nun vor allem der Prosa. 1975 erscheint »Das Licht in der Landschaft«, ihr erstes Buch im Surkamp Verlag. Die Eröffnung einer langen Reihe. Buch um Buch folgt. Fast jedes Jahr kommt etwas Neues.
Die Abschiede. Gute Nacht. Guten Morgen.
Unterbrechungen des Schreibflusses bedeuten neben den mit Ernst Jandl verlebten Sommerferien nur die Lesereisen, zu denen Friederike Mayröcker immer häufiger eingeladen wird. Eine Folge des Ruhms wird sie doch von einer wachsenden Leserschaft verehrt. Besonders die Dichter nachwachsender Generationen sehen in ihrer Hingabe an die Sprache und die Literatur ein leuchtendes Vorbild. Von der Kritik werden ihre Bücher nach anfänglicher Ignoranz mit einer Mischung aus Respekt und Ratlosigkeit behandelt. Für ihre fragmentarische Form des Erzählens, die jede Form von Handlung verweigert und neben dem schreibenden Ich nur schattenhaft umrissene Personen kennt, fehlt es an Vergleichen. Die Unbeirrbarkeit, mit der die Schriftstellerin ihrem Weg folgt, fordert aber auch eine Rhetorik des Lobs heraus, die zunehmend hymnische Züge annimmt.
Die wohl bedeutendste deutsche Gegenwartsautorin.
Wenn nicht die bedeutendste deutschsprachige Lyrikerin.
Friederike Mayröcker gehört zu den großen, innovativen Schriftstellerinnen dieses Jahrhunderts.
Sie gehört zu den mächtigsten Sprachzauberinnen, die je gelebt haben.
Ein Werk von überragender Qualität und Einzigartigkeit seit Jahrzehnten.
Friederike Mayröcker nimmt das zur Kenntnis, lässt sich aber nicht weiter stören, sondern arbeitet unbeirrt fort. Ganz für sich stehen ihre Bücher da. Ein immerwährendes Gespräch, das sich selbst in Frage stellt, um immer wieder neu zu beginnen.
Wird welken wie Gras, auch meine Hand und die Pupille wird welken wie Gras, mein Fuß und mein Haar, mein stillstes Wort wird welken wie Gras. Dein Mund wird welken wie Gras, dein Schauen in mich wird welken wie Gras. Meine Wange und die kleine Blume, die du dort weißt, wird welken wie Gras, wird welken wie Gras. Dein Mund, dein purpurfarbener Mund, wird welken wie Gras. Aber die Nacht, aber der Nebel, aber die Fülle, wird welken wie Gras, wird welken wie Gras.
In den frühen Gedichten finden sich Beispiele einer nahezu klassisch anmutenden Lyrik, getragen von einem biblisch inspirierten Ton.
Wir sind schon von mir. Und ich empfinde es nicht als klassische Gedichte. Oft habe ich das Gefühl, so diese frühen Sachen sind erste Schritte. So. Und wenn man was gemacht hat, dann hat man das Gefühl, jetzt bitte noch weiter, noch weiter, noch weiter, weil es muss ja was Besseres noch kommen. So dieses Gefühl, es muss noch was Besseres kommen. Immer noch etwas. Und bei diesen frühen Sachen habe ich sicher auch das Gefühl gehabt, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber sicher war da auch dieses Gefühl, jetzt muss aber noch was Besseres kommen.
Denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie die Blume im Gras. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber in Ewigkeit bleibt das Wort des Herrn.
Naja, ich will ja mal zu dem Gedicht »Wird welken wie Gras« etwas sagen. Ich habe damals gehört von Brahms, das Brahms-Requiem, gesungen von, also mitwirkend war ein Männerchor, ein Wiener Männerchor, und einer dieser Sänger, also ich war damals sehr jung, in den war ich verliebt, in diesen Sänger. Und der war auch Pianist. Und das hat mich so erregt, es zu hören. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, also er singt nur für mich, obwohl er da in dem Chor war. Und das hat mich dann zu dem Gedicht angeregt.
Ich wanderte dann umher und sah viele Fliederbüsche. Ich wanderte dann umher und im Hinterhof eines Abbruchhauses sah ich einen kahlen Strauch, der plötzlich zu brennen begonnen hatte. Es war ein Pfingsttag. Ich wanderte dann umher und kauerte nieder und schrieb im Anblick eines brennenden Busches mein erstes Gedicht.
Ja, und meine Kindheit, ich meine, ich bin schon religiös erzogen, aber nicht so, dass ich eine strenge religiöse Erziehung, das überhaupt nicht. Ich bin überhaupt religiös, so im Innersten bin ich sehr religiös. Ich habe fast, man könnte sagen, ich habe mir den Kinderglauben erhalten.
Da verbrannte der Dornbusch und brannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die seltsame Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht?
Ich meine, er hat schon gebrannt. Es war ein Dornbusch, das war Nachkriegszeit, kurz nach dem Krieg. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und ich habe da ein Kabinett gehabt, wo der Blick direkt in dieses Gestrüpp dort gegangen ist. Ein Wildwuchs war da Und da habe ich gesehen, dass wirklich am Pfingstsonntag hat dieser Busch, oder eigentlich Gestrüpp war das, dass das wirklich zu brennen begonnen. Ich weiß bis heute nicht, warum das gebrannt, das hat eben gebrannt. Und für mich war das so damals so religiös verpackt für mich. Es war für mich so ein Symbol, also es brennt in mir und die Poesie brennt. So war das ungefähr.
Da entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, gleich dem eines daherfahrenden Windes, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und als sich je eine auf jeden einzelnen von ihnen niederließ, wurden alle vom Heiligen Geiste erfüllt und fingen an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, so wie der Geist es ihnen eingab zu reden.
In der neueren literarischen Theorie, namentlich auch bei Derrida, wird die Stelle des Heiligen Geistes von der Sprache vertreten. Die Sprache selber, liest man, sei es, die da spricht, wenn es aus den Dichtern redet.
Ja, der Heilige Geist. Ich glaube auch an den Heiligen Geist. Es ist auf jeden Fall der Heilige Geist, also nicht die Sprache, sondern der Geist. Es ist eigentlich so, je älter ich werde, desto reicher wird mein Zugang zum Geist, zum Heiligen Geist. Und es war ja auch früher doch so, dass ich durch verschiedene Dinge abgelenkt wurde in meiner Jugend. Und jetzt bin ich halt nicht mehr abgelenkt. Also alles Mögliche hat mich abgelenkt. Ich war sehr eitel, war ein sehr eitler Mensch. Das hat mich da Verschiedenes abgelenkt.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go?
Die Szene ist immer die gleiche. Friederike Mayröcker und Ernst Jandl führen ihr Leben in zwei Wohnungen. Während sein Schreibrhythmus zwischen Euphorie und Depression schwankt, schreibt sie rastlos und nahezu täglich. Abends sieht man sich, meistens in seiner Wohnung.
Meistens war es so, dass ich ein kaltes Nachtmahl gebracht habe. Und wir dann bei ihm, es war sehr schön, bei ihm haben wir dann das Nachtmahl gegessen und haben Jazzplatten gehört. Wir haben stundenlang Jazzplatten gehört und es war für mich ein großes Erlebnis. Wenn ich ihn besucht habe jeden Abend, dann hat er mir gezeigt, was er während des Tages geschrieben hat und ich habe das mit großer Freude immer gelesen und manchmal hat er mir es auch vorgelesen, aber ich konnte ihm nicht immer alles zeigen, weil ich habe ja auch sehr viele Prosabücher, ziemlich umfangreiche Prosabücher geschrieben und die habe ich immer erst hergezeigt, wenn sie fertig waren. Aber wenn ich Gedichte gemacht habe, die habe ich ihm dann auch gezeigt.
Unfertiges Produkt. Selbst zu lesen fürchte er, ihr Lesen nicht. Es sei der Anfang endlich von seinem Stück und völlig neu, nichts mehr von dem, was sie schon kenne.
Er wollte immer, dass ich es absegne, seine Sachen. Und ich habe mich dann auch eigentlich doch meistens gefreut, wenn er gefunden hat, dass es ein gutes Gedicht ist. Aber ich war nicht davon abhängig. Also wenn er gesagt hat, ja, vielleicht da oder dort könnte man da was anderes, irgendwas anderes schreiben. Es war ein bisschen anders bei mir.
Ernst Jandls Poesie gewinnt in den späten Jahren einen zunehmend dunklen Zug. Er verfasst Gedichte in heruntergekommener Sprache. Auch für Friederike Mayröcker sind Schmerz, Einsamkeit und Hinfälligkeit wichtige Themen. Aber ihre Arbeiten behalten den dichterisch hohen Ton und die Blickrichtung nach oben. Immer wieder finden sich Vogelmotive in ihren Prosabüchern und Gedichten.
Für mich ist es ein Symbol überhaupt der Poesie, der Vogel, das sich in die Lüfte erheben. Die Poesie erhebt sich ja auch in die Lüfte. Und ich habe eine wahnsinnige Affinität zu Schwalben vor allem, also überhaupt zu Vögeln, aber vor allem auch zu Schwalben oder zu Lerchen, die eine ganz eigenartige Flugtechnik haben. Die fliegen immer so auf und so ein Stück hinauf und dann wieder runter. Und das hat mich immer, auch dort in Deinzendorf waren die Lerchen, das hat mich immer begeistert. Und ich bin dann draufgekommen, dass zum Beispiel der Max Ernst ein Bild hat, wo er so eine Lerche zeichnet, malt, also so, dass die Lerche eine Leiter hinaufsteigt. Das ist genau das, was sie ja macht, wenn sie so hinaufgeht, hinauffliegt. Winterglück. Eine Erlösung, eine Offenbarung, jetzt diese Stimme wieder zu hören, Vogelstimme, jetzt dieses Gezwitscher. Etwas wie Paradiese blühten auf, ich vergösse die Tränen. Aber die Stimme kommt nicht, Vogelstimme, nein, dieses Winterglück ist mir nicht zugedacht. Jemand anderer, an einem anderen Ort, wird dieses Gezwitscher, Vogelstimme, Stimme empfangen an meiner Stadt, jetzt, in dieser Stunde, Sekunde.
Ernst Jandls gebrechlicher Gesundheitszustand ist der Grund dafür, dass das Paar für kurze Zeit noch einmal im selben Haus wohnt.
Mit zunehmendem Alter konnte er die Stiegen nicht mehr steigen. Auch zu seiner eigenen Wohnung nicht. Und darum hat er eben dann diesen Umzug gemacht, noch im letzten Jahr, vorletzten und letzten Jahr, weil ich dann einen Lift gehabt habe. Und es war für ihn dann leichter.
Am 9. Juni 2000 stirbt Ernst Jandl. Im folgenden Jahr erhält Friederike Mayröcker den Georg-Büchner-Preis, die namhafteste ihrer zahlreichen Auszeichnungen. An ihrem von jeher ganz dem Schreiben gewidmeten Leben ändert dies nichts. Nur wohnt Friederike Mayröcker jetzt ein Stockwerk höher, in der Wohnung, in der sie zuvor Ernst Jandl gepflegt hat. Näher zum Himmel, weiter weg von der Straße.
Himmel ist gut, Straße ist bedauerlich. Ich habe viele Anregungen auch bekommen, wie ich noch unten gewohnt habe. Da waren Fenster, die man aufmachen konnte, und jetzt habe ich so ein Kippfenster, sodass ich nicht rausschauen kann.
Ausgeräumt hat sie die alte Wohnung nicht.
Aber die ist leider auch so ganz zugeräumt, eben auch mit Büchern und Papier und Manuskripten und Zeugs halt. Damals in Deinsendorf waren auch Mauersegler. Hier in Wien sehe ich sie nicht, leider. Ich habe sie früher gesehen, in der unteren Wohnung, komischerweise. Und in der oberen sehe ich sie nie. Also wenn sie kommen. Die kommen ja Anfang Mai.
Ich höre pausenlos ein Zwitschern und Segeln. Aber ich weiß nicht, ist es die Schwalbe? Dorfschwalbe? Mauersegler? Sind es die Schwalben? Die Wiedergekommenen? Ich sehe sie nicht in der Tiefe des Himmels.
Ich höre jetzt gar keinen Jazz mehr, seit Ernst Jandl nicht mehr lebt. Oder fast keinen mehr. Ich höre Bach und ich höre John Dowland. Und die Musik, die ich jetzt zu den jüngsten Arbeiten höre, ist Händel. Klaviersuiten von Händel, die sind wunderbar. Und ich spiele immer das Gleiche, immer die gleiche Platte. Während des Schreibens. Ganz laut.
Die Abwesenheit des Freundes wird in den Texten immer wieder spürbar. Friederike Mayröcker verfasst ein Requiem für Ernst Jandl und widmet ihm zahlreiche Gedichte.
In Tränen, wenn ich den Wellen Blumen gebe, Amore für Ernst Jandl. Plötzlich der stille Ruf, das zärtliche Sakrament der Sehnsucht. Du, das muss ich dir sagen. Du, hör bitte zu. Du, was denkst du darüber? Du, wie soll ich mich entscheiden? In der Küche sekundenweis möchte ich zu dir sprechen. Du, in der Küche küsse ich dich, während ich die Brotlade öffne. Du, ich brauche dich, weine um dich. Du, komm zu mir zurück, während ich die Gardine die Blume auf dem Fenster. Bald nun die Chrysanthemen. Das ist die Zeit der Chrysanthemen, du weißt. Wir haben uns lange nicht gesehen, die Tränen rollen. Du, ein viel zu heiterer Herbsttag. Du, die blutenden Ströme. Du, lass dich schließen in meine Arme. Vergib, was ich Unrecht getan. Manchmal, während ich deine Hand, deinen Mund, deine Seele, nur eine Sekunde lang, die Nachtschattengewächse, junge Füchse, das welke Blatt vor der Tür, Natura morta. Er kommt ihm immer wieder her, also er ist immer wieder da, ob nun als junger Mensch oder später dann, wie er krank war, weder ein Trost noch ein Schmerz. Es ist etwas anderes. Es ist eben diese Verwandlung in die Sprache, von der alles Mögliche verwandelt werden kann. Dreizeiler am 21.02.1978. Es sprießen immerfort die sanften Toten aus Blume, Baum, Gebüsch und Wald. Bald meinen Schatten wirft ein Fliederbaum. Das ist eine Erinnerung an Deinsdorf, an den Innenhof, in dem in einer Ecke mein Fliederbusch gestanden ist. An dem bin ich so gehangen als Kind, also bis zum 11. Jahr bin ich da drinnen gewesen im Innenhof. Und dann habe ich eben einmal, ehe ich das Gedicht geschrieben habe, habe ich dann oft das Gefühl gehabt, also das kann auch ausdrücken, wenn ich einmal gestorben bin, dass dieser Fliederbusch dann als Symbol dasteht, irgendwie als Umwandlung des Menschenlebens.
Das bleibende Sehen im Vergänglichen. Die Anatomie der Dinge und aller Lebewesen erkennen und in Sprache verwandeln. Eine Literatur der Zersplitterung als Medium des Mitleids schreiben. Nämlich ein sich in alle Geschöpfe zersplittern, versprengen, verschütten, verteilen, zerstäuben. Das oberste Ziel nie aus den Augen verlieren, einer poetischen Wahrheit gerecht zu werden. Gleichzeitig mit größter Maßlosigkeit und größtem Maßhalten arbeiten und dies möglichst ohne Unterbrechung und unverzagt, um in den Sog jenes Rhythmus zu kommen, der einem wunderbarerweise das Schreiben zum Leben macht und das Leben zum Schreiben.
Meinen Schatten wirft ein Fliederbaum. Die Dichterin Friederike Mayröcker. Von Norbert Hummelt. Mit Claudia Jahn, Sebastian Miro und Udo Schenk. Ton und Technik Johanna Fegert und Andreas Völzing. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Stefan Kass. Produktion Südwestrundfunk 2013. Will I go? Oh, let someone set my heart free. None's to hold it when I'm tired.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.